Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Warum beschäftigst du dich so viel mit dem Holocaust? Du solltest rausgehen und tanzen. Und dann führen wir die antijüdischen Gesetze ein. Und das sind die Gesetze, die zwischen 1933 bis 1942 das Leben von als jüdisch verfolgten Menschen systematisch unmöglich gemacht haben. Und also es fällt mir total schwer, das auszusprechen,
aber
weil
warum?
Ich mich so
warum?
Schäme. Also beziehungsweise ich das nicht aussprechen möchte. Warum ich das gesagt habe, kriege ich nicht mehr zusammen.
Toll, dass ihr euch für die Hafenbar entschieden habt. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Das war ein Ansturm, mit dem sehr wenig Leute gerechnet haben. Den gibt es seit Ende März diesen Jahres. Und zwar ein Ansturm auf das US-Nationalarchiv. Seit Ende März kann man im US-Nationalarchiv nachforschen, wer denn bitteschön Mitglied der NSDAP war. Das war mehr als 10% der deutschen Bevölkerung noch zum Ende des Zweiten Weltkrieges. 8,5 Millionen waren Mitglied, 80 Millionen ungefähr war die Bevölkerungsgröße. Und die Leute, viele Leute haben offenbar die Frage, war mein Opa, war meine Uroma Nazi oder nicht? War da was und was war denn da? Auf die Frage können heute Leute nicht unbedingt immer eine plausible Antwort geben, wenn es um diese Geschichte geht. Und deswegen ist die Arbeit, die unser heutiger Gast macht, so wahnsinnig wichtig. Ruth Anedam nämlich vertritt das Projekt Zeitzeugen. Viele Zeitzeugen sind mittlerweile gestorben, sind nicht mehr da. Und es geht darum, Erinnerung zu bewahren, dass man nicht nur in die NSDAP-Mitgliedskartei gucken muss, sondern auch eben sehen kann, was ist denn tatsächlich Menschen im deutschen Namen passiert. Ruth Anedam ist bei uns. Das ist sehr schön, Ruth Anne, dass du heute bei uns bist. Und wir wollen dir zuerst vortragen, was zu deinen Gunsten und was zu deinen Ungunsten vorliegt.
Oh, okay.
Wie es hier gute Sitte ist.
Ich bin gespannt.
Genau, was zu Ruth Anedams Gunsten vorliegt. Zigtausend junge Menschen haben durch das Projekt Zeitzeugen erfahren, welche Verbrechen in deutschem Namen systematisch begangen wurden. Ihre freundliche und heitere Ausstrahlung macht dabei klar, dass einen auch dieses schlimme Thema nicht verbittern muss.
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Wer hat dir jemals zugehört wie Nicoletta und wie Jörg? Wir sind schon da, in der Hafenbar, in der Hafenbar.
Im Lensing Mediaport in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddeus. Heute zu Gast Ruth Anedam.
Was zu ihren Ungunsten vorliegt. Alles andere als das richtige Thema, wenn man mit Freunden einen bunten Abend verbringen möchte, dieser Holocaust. Ruth Anne hätte 2010 auch einfach in New York bleiben und weiter für ein cooles Stadtmagazin schreiben können, wie sie es schon gemacht hat. Stattdessen kehrte sie in die Heimat zurück, um sich hier dem düstersten Thema anzunehmen, was Deutschland anzubieten hat. Warum nur, ist die Frage, die damit Ruth Anne natürlich im Raum steht, muss man schon sagen. Tatsächlich dieses Thema. Das Thema Holocaust, das Thema Verbrechen der Nazis, systematischer Massenmord, das ist dir schon als junge Frau so begegnet, dass es dich nicht losgelassen hat.
Das ist wahr. Ich erinnere mich, wann ich das erste Mal gehört habe vom Holocaust und wirklich erschüttert war, und da war ich 8 Jahre alt, da war ich in der 2. Klasse und da hat meine Mutter mich aufgeklärt. Es gab eine Situation, da bin ich von der Schule nach Hause gekommen, Grundschule, 2. Klasse. Ich klingel an der Tür. Meine Mutter hat über die Freisprecheinrichtung quasi gefragt, hallo, wer ist da? Und dann habe ich, statt meinen Namen, habe ich tatsächlich Heil Hitler gesagt. Und also es fällt mir total schwer, das auszusprechen,
aber
weil
warum?
Ich mich so
warum?
Schäme. Also beziehungsweise ich das nicht aussprechen möchte. Warum ich das gesagt habe, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber es war
das
etwas
hast du
in der
Schule.
Ja, es muss irgendwas entweder in der Schule gewesen sein, auf dem Schulweg. Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich das gesagt und das war das einzige Mal, dass ich erinnere, dass meine Mutter nicht einfach aufgedrückt hat. Meine Mutter kam runter und wir haben lange an unserem Esszimmertisch gesessen und da hat meine Mutter mich aufgeklärt. Und da war ich 8, also ich rede oft auch mit Menschen darüber, wann ist so der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. In unserem Moment gab es definitiv einen Anlass und meine Mutter hat das Thema nicht gescheut und ist mir da auf absoluter Augenhöhe begegnet. Sie hat das nicht verurteilt, sie hat verstanden, dass ich wahrscheinlich nicht weiß, was ich da sage, was definitiv der Fall war. Und ich glaube, dass das so im Nachhinein für mich total prägend war. Und ab dem Zeitpunkt, vielleicht nicht direkt unmittelbar, aber in all den Jahren danach, habe ich immer ein besonderes Interesse an dem Thema gehabt, also an dem Holocaust, der Shoah, den Nationalsozialismus. Ich wollte verstehen, wie sowas möglich ist.
auch im Rahmen eines Vorlesewettbewerbs. Das liest man sofort.
Ja, es ist so witzig, wenn diese alten Geschichten rauskommen. Da war ich in der 6. Klasse, also jetzt ein bisschen weiter, und habe an einem Vorlesewettbewerb in der Schule hier in Dortmund teilgenommen. Und da durften wir alle unser Buch wählen. Und im Nachhinein finde ich das natürlich auch interessant. So, warum war ich in der 6. Klasse, da war ich ja dann 11, habe ich das Tagebuch der Anne Frank gewählt. Also so im Nachhinein ist das manchmal schwer zu sagen, was genau war der Moment, der mich wohin bewogen hat. Aber dass ich das gewählt habe, dass ich aus diesem Buch vorgelesen habe, das zeigt schon für mich, wie früh da ein ausgeprägtes Interesse war.
Das für mich interessant daran ist, dass du daran festgehalten hast, weil ich überlege mir heute, ich interessiere mich auch schon sehr lange für dieses Thema und ich lese da auch permanent dazu, nur mitunter lese ich dann auch Sachen, wo ich genau weiß, das werde ich niemandem erzählen, weil das so schrecklich ist, was ich jetzt gerade gelesen habe, Schilderungen aus Konzentrationslagern, Schilderungen von sadistischen Sachen, die SS-Leute gemacht haben, SA-Leute, die auf der Straße Menschen zusammengeschlagen haben, umgebracht haben, teilweise auch einfach. Wieso gab es nicht den Impuls oder hast du den Impuls zwischendurch gespürt, zu sagen, jetzt packe ich es mal weg, das ist alles so dunkel, das ist so düster?
Also in diesen Zeitpunkten, da habe ich nicht gedacht, dass das irgendwann mal etwas ist, wofür ich mich außerordentlich viel engagiere. Oder jetzt ist es ja sogar mittlerweile mein Beruf. Ich habe 9 Jahre lang im Ehrenamt 2 Zeugen mit Freundinnen aufgebaut und seit 2019 bin ich hauptamtliche Geschäftsführerin. Das hat sich so entwickelt, das war nicht ursprünglich der Plan. Es war aber einfach ein Thema, das mich interessiert hat und was mich auch einfach innerlich so erschüttert hat. Also je tiefer man eintaucht und je mehr man erfährt, desto schwerer wird das zu halten. Da könnte man sagen, ich höre jetzt auf. Und für mich war es aber eher das Gegenteil, dass ich gedacht habe, das kann auch nicht wahr sein. Und wenn wir jetzt heute über Nie wieder sprechen, dann ist das etwas, was ich wirklich tief in mir fühle, dass das einfach nie wieder passieren darf. Und je tiefer man eintaucht und auch Zeitzeugenberichte liest, oder mittlerweile habe ich ja auch wirklich sehr viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen getroffen. Nahezu alle haben gesagt, wir konnten uns das damals gar nicht vorstellen, dass das so schlimm wird. So auch mit 1933 und der Machtübernahme der NSDAP war es immer noch nicht vorstellbar, dass dieses Menschheitsverbrechen stattfinden würde. Und ich finde, für mich ist es einfach die allergrößte Mahnung. Also jetzt auch in heutigen Situationen, wo wir möglicherweise die aktuelle gesellschaftliche Situation runtersprechen und denken, ach, wird ja schon alles nicht so schlimm. Weiß ich nicht, nee.
Ja, aber das ist jetzt genau die Frage, weil was ich störend finde, was andere Leute, die die Geschichte ernst nehmen, störend finden, ist der Strich drunter, ist der simple Vergleich, weil meinetwegen, wenn, das hat Markus Söder letztens noch gemacht, hat er wieder gesagt, wir haben Weimarer Verhältnisse. Das ist absoluter Unsinn, weil die Weimarer Verhältnisse bedeuten, da sind zu dem Zeitpunkt 12 Millionen Kriegsveteranen durch Deutschland gelaufen. Ja. Da sind Leute, die haben eine Armut erlebt, die wir heute nicht kennen. Mhm. Gebildete Menschen, man hat Leute an Universitäten zum großen Bildungsabschluss verholfen, die haben aber keine Anstellung bekommen. Ja. Und dann kommt eine Gruppe wie die NSDAP, die natürlich auch Dynamik ausgestrahlt hat, wo nicht mehr die G-Rock-Heinis mit den Zylindern und so weiter, sondern plötzlich kam da so eine Gruppe und die waren alle irgendwie jung und die waren irgendwie hot und rebellisch und so weiter. Und das war eine Anziehungskraft. Das ist ja heute nicht der Fall. Also man kann ja nicht sagen, da tut man den AfD-Leuten sogar viel zu viel Ehre an oder man nivelliert das andere. Wenn du solche Vergleiche hörst, was machst du dann? Sagst du dann, Freunde, das ist mein Job, deswegen nein?
Also ich sag schon, dass der Holocaust an sich absolut singular ist. Also dieses Verbrechen, das ist einzigartig. Und ich hoffe, dass es das für immer bleibt. Also, dass das nie wieder passiert. Aber deswegen sind die Vergleiche durchaus kritisch. Aber was können wir denn mit dem Blick in die Vergangenheit? Also viele fragen mich auch, warum beschäftigst du dich so viel mit der Vergangenheit? Naja, weil sie eben mein Hier und Jetzt, unser Hier und Jetzt formt. Weil sie für mich die Navigation für die Zukunft ist. Ich bin einfach überzeugt, dass wir aus der Vergangenheit so unendlich viel lernen können, dass es uns so viel alarmierter auch macht. Und ich habe letztens eine Rede gehört von Habe Kerkeling, als er am Befreiungstag am 12. April in Buchenwald gesprochen hat. Und der hat was gesagt, und das hallt in meinem Ohr so nach, der sagte, die Erinnerung ist das Einzige, was uns schützt, nicht selber zum Täter zu werden. Und ich merke so, dass in jedem Fall für mich, ich mache das jetzt echt im 16. Jahr, dass ich mich so intensiv mit dem Holocaust und den Menschen, dem persönlichen Schicksal beschäftige. Und es ist so schmerzhaft und also wirklich, es macht mich so wütend, es macht mich so traurig. Es ist all das und zugleich ist es für mich aber auch eben mein Motor, der definitiv meine Wahlentscheidung tangiert und mit dem ich merke, dass wir als Gruppe, wir als Verein, als der wir tätig sind, unglaublich viel bewirken können. Und das ist schon einfach die Brücke, finde ich, die man da schlagen kann, ist zu versuchen zu verstehen und auch zu verstehen, wozu der Mensch tatsächlich ja, möglich ist.
15 Jahre hast du das jetzt schon gemacht. 2011, Januar, glaube ich, habt ihr gegründet. Ne? Du mit einer Freundin oder wie war das?
Nee, ich bin gar nicht die Frau der ersten Stunde. Ich bin quasi, ich bin vielleicht so die des ersten Funkens. Aber angefangen haben das Sarah Hüttenbehrendt und meine Schwiegerin Anna Damm. Also da ist der gleiche Nachname. Es war damals die Freundin meines Bruders und ich war in besagten New York und ich bekam das aus der Ferne mit. Und die beiden haben die Ursprungsidee gehabt. Also da gab es einen Bericht im ZDF und der handelte über die Situation von Holocaust-Überlebenden. Damals, 2010, lebten in Israel noch rund 200.000. Und es kam dabei raus, dass mehr als ein Drittel davon unterhalb der Armutsgrenze leben. Heute sind es weniger, weil wir einfach 16 Jahre weiter sind. Das Verhältnis ist aber schon dasselbe. Und was die so erschrocken hat, und das bekam ich halt mit, und in diesen Dialog kam ich quasi rein und das hat mich so festgesogen, war diese Erkenntnis, wie wenig wir eigentlich über die Situation von Holocaust-Überlebenden nach dem 8. Mai 1945 wissen. Meine schulische Laufbahn, und ich war ja interessiert, ich habe auch viel gelesen und ich habe auch, glaube ich, gerade bei dem Thema gut zugehört, fing in der Regel eher so 38, 39 an. Vielleicht hat man noch über 33 gesprochen. Aber definitiv endete es bei uns am 8. Mai 1945. Ja. Und die Frage, so kann man das eigentlich überleben? Und wie kann man das überleben? Kann es ein Danach geben? Und was war vor allen Dingen auch mit Antisemitismus nach 1945? Das war überhaupt nicht Teil unserer schulischen Beschäftigung. Und ich glaube, das hat mich da so reingesogen, dass als ich dann nach meinem Auslandssemester, was es war, wieder zurück in Deutschland war, für mich völlig klar war, ey, hier mache ich mit. Und das war dann der Beginn einer wirklich tiefen Reise. Und es haben sich dann in den folgenden Wochen und Monaten und Jahren immer mehr und mehr Menschen angeschlossen. Mhm. Wir waren eine ganze Weile, dann 3, 5, dann waren wir eine ganze Weile die wilde 13. Und jetzt haben wir konstant seit mehreren Jahren über 100 konstant engagierte ehrenamtliche Menschen bei uns im Verein und sind aber auch mittlerweile ein soziales Unternehmen, könnte man sagen, mit 28 Angestellten.
Aus Essen heraus macht ihr das? Oder?
Nee, wir arbeiten bundesweit. Mhm. Wir haben jetzt ganz neu Büroräume tatsächlich in Essen, aber das ist tatsächlich neu. Wir haben bisher immer dezentral gearbeitet, weil wir sind da, wo unsere Workshops stattfinden. Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen ab dem 10. Lebensjahr. Wir gehen in Schulen, wir arbeiten auch viel im Fußball, hier in Dortmund.
Wie viele Workshops macht ihr denn im Jahr, kann man das sagen?
Letztes Jahr waren es knapp 460 Workshops. Dieses Jahr werden wir das definitiv mehr als verdoppeln, weil wir gerade auf der Zeche Zollverein eine große Ausstellung mit begleiten dürfen, die Holo Voices, die mit Hologrammen von Überlebenden arbeitet. Das erzeugt nochmal eine Vielzahl weiterer Workshops. Aber wir sind mittlerweile wirklich täglich, kann man sagen, an einer Schule oder einem weiteren außerschulischen Lernort in Deutschland tätig und machen junge Menschen zu Zweitzeuginnen.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Ich soll sagen, ihr füllt eine Lücke, über die haben Leute lange Zeit, oder als die tatsächlichen Überlebenden des Holocaust älter und älter wurden, da gab's dann, begann die Diskussion, was machen wir denn, wenn die alle nicht mehr da sind? Also weil völlig klar war, immer wenn gerade junge Leute, Überlebende getroffen haben. Mhm. Das heißt, da saß dann jemand vorne, ein älterer Mensch in der Schulklasse, waren die total mitgerissen und haben wirklich, die haben das so mitgefühlt tatsächlich. Ja. Und es war klar, das geht natürlich nicht ewig weiter. Und in diese Lücke kommt, stoßt ihr jetzt genau rein, die füllt ihr. Ne? Wie funktioniert das? Du hast jetzt schon gesagt, die Holovoices in Essen gibt es da, auf der CK-Zoll-Verein.
Genau.
Und das heißt, da kann ich die Zeitzeugen gewissermaßen digitalisiert erleben.
Genau, also das ist tatsächlich, wird das ja auch total umgesetzt von der TU Dortmund, der Technischen Universität Dortmund, die auch neue Hologramme gerade erstellt und Projektträger auf CK-Zoll-Verein ist. Angeregt hatte das Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Das ist total stark. Man kommt quasi in diese Ausstellung. Man hat eine Ausstellung zu den Geschichten von Inge Auerbacher und Kurt Salomon Mayer. Das sind bisher die beiden Geschichten, die dort dargestellt sind. Und dann gibt es einen Hologrammraum. Und da kann ich quasi mit deren Hologramm sprechen und dem Fragen stellen. Und die KI, die hier im Einsatz ist, matcht quasi die Frage, die gestellt wird, mit den Fragen, die auch Inge und Kurt im Originalinterview gestellt wurden. Beide haben über 900 Fragen beantwortet und abgespielt wird tatsächlich nur die Originalantwort.
Weil das ist dir wichtig, du hast das in anderen Gesprächen auch schon gesagt, aber man könnte jetzt glauben, ja, und dann sitzen die da bei zwei Zeugen e.V. zusammen und fudeln sich so die Antworten zurecht, wie sie es gerne hätten. Das geschieht genau nicht.
Nein, also das war uns auch so wichtig. Als wir angefangen haben, wir haben die ersten 10 Interviews mit Überlebenden in Israel geführt. Wir haben bis heute 40 Interviews geführt. Davon sind 37 Holocaust-Überlebende und 3 Nachfahren. Und in dem Moment, wo ich quasi diese Geschichten als Zeugin weitergebe, habe ich eine unglaubliche Verantwortung. Denn ich könnte ja auch aufstehen morgens und ein bisschen müde sein und einfach mal ein paar Details durcheinander bringen oder irgendwie was vergessen. Das wäre menschlich und zugleich müssen wir uns schon vor Augen führen, wir geben Geschichte auch anhand von persönlichen Lebensgeschichten weiter. Und wir kontextualisieren das, wir erklären, wenn Rolf Abramson, jemand, der mir sehr nah war, von den Novemberpogromen spricht, dann erklären wir schon, was waren denn die Novemberpogrome im Jahr 1938. Und das ist wichtig. Und gerade da, wo wir, finde ich, eine große Verantwortung tragen, dass wir erinnern und wie wir erinnern, müssen wir natürlich auch gucken, dass das historisch korrekt ist. Und deswegen ist mir das auch jetzt mit dem neuen Einbezug der Hologramme, der ist für uns recht neu, seit Anfang dieses Jahres, wahnsinnig wichtig, dass wir da weiterhin alles dran setzen, dass es nicht zu einer halluzinierenden, generativen KI kommt, aber dass hier, und das ist es eben nicht, die KI uns tatsächlich hilft, dass Folgendes stattfinden kann. Ich kann da als Mensch mich reinsetzen und ich habe eine Frage und ich kann sie stellen. Und ich habe eventuell noch eine weitere Frage zu der Fahrt von Inge Auerbacher in die USA nach der Befreiung in Theresienstadt und ich möchte dazu mehr erfahren, dann stelle ich genau das und ein anderer Mensch sitzt da vielleicht und möchte aber tatsächlich eher was über ihr Hobby als Kind oder ihre Puppe Marlene hören. Ja, so. Und das, finde ich, ist das Schöne. Das, was ich als Privileg habe, ist, dass ich so viele Überlebende habe treffen und befragen dürfen. Und dieses Privileg, das haben viele Menschen gar nicht oder werden es auch nie haben können aufgrund der Zeit, die uns da diese Möglichkeiten nicht mehr bietet. Und da können ja moderne, neue Zugänge auch eine Brücke schlagen.
Wie leicht fällt es denn den Zeitzeugen, sich dir zu öffnen? Also hast du da immer ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie begegnet man deinem Projekt?
Unterschiedlich. Also ganz am Anfang mussten wir natürlich viel Überzeugungsarbeit auch leisten. Dann irgendwann hatten wir uns auch irgendwie ein Stück weit einen Namen gemacht und wir haben auch Überlebende oder Familienangehörige, die uns dann gefragt haben, ob wir uns vorstellen könnten, die Geschichte aufzunehmen. Mhm. Weil sie erkannt haben, dass wir diese Geschichten eben nicht nur konservieren. Wir archivieren sie nicht nur und schließen sie weg, sondern wir geben sie aktiv weiter. Das ist unsere Mission. Wir haben sogar vor ein paar Jahren einen sogenannten Interviewstopp für uns eingelegt. Nicht, weil wir nicht noch weiter sprechen wollten, sondern weil wir gesagt haben, unsere Mission, wofür wir einstehen, ist, junge Menschen zu Zweizeuginnen zu machen und sie zu ermutigen, zu erinnern, gegen Antisemitismus, gegen Diskriminierung einzutreten. Und dafür haben wir so Stile und persönliche Geschichten, dass wir das machen können. Und es gibt ganz tolle Projekte, die weiter Interviews führen. Und das schätzen wir auch total. Aber für uns ist die Arbeit, das quasi auf die Straße zu bringen, zu vermitteln und damit die Brücke ins Hier und Jetzt zu schlagen, das ist für uns das Allerwichtigste.
Wie läuft so ein Workshop dann ab? Also gehst in Schulen, das ja. machst du wahrscheinlich nicht alleine, also ihr seid im Team, könnte ich mir vorstellen. Oder? Also,
das ist das Bittere, ich mache das kaum noch und ich vermisse das total und ab und zu. Jetzt am Mittwoch gebe ich wieder einen Workshop und ich freue mich wirklich die Bolle drauf. Also wirklich, weil buchen das so bedeutungsvoll ist.
Buchen die euch oder gehst du auf die Schulen zu? Wie kommt man überhaupt zusammen?
Die buchen uns, also wir sind, wir arbeiten einmal mit Schulen und ja. ich sagte ja auch nicht schulischen Orten, hier in Dortmund zum Beispiel sehr viel mit dem BVB Lernzentrum auch, also gehen auch in Sport. Wir bilden auch Lehrkräfte aus und PädagogInnen mit unserem Konzept, also ganz vielfältig. Die kommen auf uns zu und die fragen uns an.
Okay.
Und dann haben wir ein großes Team mittlerweile, die dann tatsächlich zu den Schulen fahren.
Das dann nimmst du dir eine Klasse vor an so einem
Genau, Tag. Dann hat man eine Klasse und man hat mindestens einen Workshop von 3 Stunden. In der Regel machen wir aber auch Projekttage von 6 Stunden oder auch AGs oder mehrtägige Programme, also von bis. Aber da hat man einfach intensive Zeit mit einer Klasse.
Ab 10 Jahren. Bis, habt ihr eine Grenze?
Nein.
Okay, und wissen die von euch? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich da hinkomme, die kennen mich nicht, ist Radau, müssen sie erstmal alle hinsetzen, haben die da Bock drauf, wenn ich das sagen darf? Oder sind die, wie geht es dann? Ist es immer gleich? Erlebst du da oft dasselbe?
Also es ist nie alles gleich, aber was wir schon auch erleben, ist so das, was ganz normal in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist. Also am Anfang eine Unruhe, manchmal sogar auch eine Ablehnung. Warum muss ich mich jetzt heute mit diesem Thema auseinandersetzen? Manchmal aber auch ein besonders großes Interesse. Endlich kommt mal jemand und erzählt mir davon, also von bis. Und wir starten halt einfach auch erstmal mit einer Situation, wo wir herausfinden, wie viel wisst ihr überhaupt? Welche Fragen bringt ihr mit? Wir haben uns vom Anne-Frank-Zentrum eine tolle Methode abgeschaut, die wir einsetzen, die heißt ein ganz normaler Tag. Da sammeln wir erstmal mit den Kindern, wie sieht bei dir eigentlich ein normaler Tag aus? Und dann geht es los, ich stehe auf und ich frühstücke, ich fahre in die Schule. Dann sagen wir immer, was frühstückst du denn? Ja, Brot mit Nutella und Sucuk und mit Müsli und hat man nicht gesehen. Und in die Schule, das wollen wir mal ganz genau wissen, wie kommst denn du dahin? Ja, mit dem Auto werde ich gebracht oder mit dem Fahrrad, mit dem Bus. Also unterschreiben wir alles auf, wirklich im Detail. Und die denken sich, mein Gott, was will die denn da alles wissen? Das Schöne ist aber, dass an dieser Stelle jeder und jede mitmachen kann. Wir erfahren, ob die gerne Playstation spielen, ob die gerne am Handy tatteln, ob die gerne Fußball spielen oder einen anderen Sport haben. Und dann führen wir die antijüdischen Gesetze ein. Und das sind die Gesetze, die zwischen 1933 bis 1942 das Leben von als jüdisch verfolgten Menschen systematisch wirklich unmöglich gemacht haben.
Ja.
Ja, und wir reden also von Gesetzen, die den Ausschluss aus dem Sportverein innehatten, die die Schule nicht mehr ermöglicht haben, die nicht mehr erlaubt haben, mit dem Bus zu fahren, die irgendwann alle Weizenprodukte ausgeschlossen haben und jegliche Schokolade. Das heißt, auf diesem Tafelbild kommen die Schülerinnen und Schüler oder die Kinder nach vorne und streichen all das weg.
Was für sie normal ist.
Genau. Mhm. Und was hier passiert, also wir bedienen uns einem didaktischen Konzept, das heißt Herz, Kopf und Hand. Und das ist für uns total zutreffend, weil wir mit dem Herzen quasi die Geschichten von Überlebenden weitertragen. Eine Geschichte, ganz persönlich. Wenn ich nämlich dann die Geschichte von Rolf erzähle und erzähle, was das mit ihm gemacht hat, als er nicht mehr in die Schule durfte oder als er nicht mehr Fußball spielen durfte. Ja, das ist total intensiv für jeden. Und Kopf ist aber, dass die Kinder lernen. Es gab über 2000 Gesetze, die erlassen wurden. Ja, man hat nicht mit 1933 die Menschen sofort nach Auschwitz deportiert. Da waren Jahre dazwischen und da hat ganz viel stattgefunden. Das ist das, was ich meine mit, hier geben wir auch wirklich geschichtliches Wissen weiter.
Ja, aber die Frage, was ich mich dabei frage, weil das ist ja natürlich alles eine fabelhafte Sache, geht eigentlich besser. Nicht nur die Leute, die da rausgerechnet sind. Und ich muss ehrlicherweise sagen, so sehr ich mich darüber freue, Deutscher sein zu dürfen, weil mich das ja von Geburt an privilegiert hat, weil ich in Frieden aufgewachsen bin, so sehr bewahre ich aber eine gehörige Distanz zu meinem Heimatland, weil wenn man Geschichte sich so anguckt, wie die Deutschen sich die gerne angeguckt haben, dann sind da von irgendwoher Nazis gekommen und haben 2000 Gesetze erlassen, wie du gerade gesagt hast. Tatsächlich ist es aber so, dass jüdische Wertgegenstände, die denen weggenommen worden sind, sind in Hamburg versteigert worden. Und 400.000 Leute haben an diesen Versteigerungen teilgenommen, größtenteils Frauen, weil die Männer waren ja zum andere Leute umbringen, woanders in Europa unterwegs. Die Deportationen haben alle bei Tageslicht stattgefunden. Genau. Es gibt fürchterliche Fotos, wo man sieht, hinten raucht einer, eine steht am Balkon und sieht, wie die Leute unten zusammengetrieben worden sind. Ich erinnere mich, als die Serie Holocaust kam und ich meiner Oma gesagt habe, und dann brach sie in Tränen aus, weil sie gesehen hat, wie ihre Nachbarn an den Haaren durch die Straßen gezogen worden sind. Und das ist doch der unangenehme Teil, weil normalerweise, wenn du erzählst das den jungen Leuten in der Schule, und dann müssten die ja fragen, was war denn mit Uroma? Oder was war denn mit unseren Verwandten?
Ja, die Fragen kommen auch. Und dann haben wir wiederum aber auch Kinder, die vielleicht, wo das gar nicht der Fall ist. Da gibt es eine Zuwanderungsgeschichte und da ist nochmal eine ganz andere Geschichte hinter. Das heißt, ja, das findet statt. Das ist aber auch gerade so wichtig. Also wir sagen ja auch, das ist nicht 1933 einfach passiert. Da gab es eine Wahl. Ja, und genau das, wo beginnt eigentlich Täterschaft? Und was ist mit den Menschen, die da einfach geschwiegen haben oder die eben mitgemacht haben, die sich möglicherweise bereichert haben, als die Wohnungen und Häuser geplündert wurden und, ja. Das ist das, wo wir auch ansetzen in der Brücke zu heute. Was kannst du eigentlich tun? Und da kommen wir zur Hand, damit sich das nicht wiederholt, ne? Also die Königsdisziplin, wie kannst du selber erinnern oder wie kannst du dich auch einfach positionieren, wenn du Zeuge wirst von Unrecht, von Diskriminierung? Das ist ein bisschen diese Brücke. Aber dass das so stattgefunden hat, das ist das Wichtige zu verstehen. Das waren keine Außerirdischen, die gekommen sind, die ihr Unheil gestiftet haben und dann am 8. Mai 1945 wieder wegflogen. Genau das eben nicht. Und das vermitteln wir eben anhand dieser persönlichen Geschichten, weil uns die Menschen eben von ihrer Kindheit erzählt haben. Die haben erzählt, wer waren ihre Freunde, wie haben sie die Ausgrenzung erlebt, von wem fand diese Ausgrenzung statt. Das waren die befreundeten Familien, das waren Kinder, das waren Erwachsene. Was ist ihnen passiert in der Zeit der Verfolgung? Wir haben Menschen getroffen, die auf der Flucht waren, die vielleicht sogar im Widerstand waren, andere, die in 13 verschiedenen Verstecken waren. Rolf Abrahamsohn, von dem ich sprach, war in 6 verschiedenen Konzentrations- und Arbeitslagern. Also von bis, das erzählen wir eben auch. Aber da enden wir eben nicht, sondern wir erzählen auch, wie war denn dann das Leben danach? Wie haben sie weitergemacht? Was haben sie erlebt? Und wie haben sie auch immer noch Antisemitismus erlebt?
Und wie ist dann, also wann würdest du sagen, dass so ein Workshop für dich erfolgreich war oder du zufrieden bist? Gibt es da ein Ergebnis, was man erreichen will?
Also wir haben schon eine klassische Evaluation, also das schon, da schauen wir aber immer erst später drauf, was haben die Kinder geantwortet. Man spürt das aber. Also was ich so schön finde, ist, dass dieser Moment, dass du da das Gefühl hast, ich müsste da jetzt mit einem erhobenen Zeigefinger sitzen, den wollen wir nicht und den brauchen wir auch gar nicht. Denn in dem Moment, wo du einfach auf Augenhöhe den Kindern begegnest und anfängst zu erzählen und ihre Fragen offen beantwortest, ist man erstaunt, wie viel Neugierde, wie viele Fragen von denen kommen und wie viel die auch verstehen. Und da gibt es dann zum Teil auch eigene Diskriminierungserfahrungen, von denen sie berichten und dann findet plötzlich ein Austausch und ein Dialog statt. Und das ist für mich so das wahre Erfolgserlebnis, wenn wir es schaffen, diesen Dialog zu führen und diese Gedanken anzuregen oder auch, dass Kinder vielleicht einfach den Mut haben, die Fragen zu stellen, wo sie sich sonst nicht so trauen. Gerade auch in gegenwärtigen Konflikten, die wir haben, in der Situation, in der wir sind. Wenn sie in der Lage sind, offen über ihre Ängste und Sorgen zu sprechen oder auch eigene Vorurteile benennen. So haben wir da dann einfach einen Gesprächsraum, der, glaube ich, unendlich wichtig ist. Weil was wir erleben, ist auch ganz oft dieses Schwarz-Weiß-Denken und dass da in Wirklichkeit zu wenig Dialog stattfindet. Und wenn wir dem wieder anregen können, dann würde ich sagen, haben wir viel erreicht.
Aber es ist ja objektivierbar. Also wenn wir drei jetzt beschließen würden, wir würden hier vorne um die Ecke das Restaurant Shalom aufmachen und dann machen wir einen schönen Davidstern vorne rein, dann würde ich mal eine hohe Wette annehmen, dass wir Stress kriegen. In Berlin machen israelische Restaurants mittlerweile zu oder jüdische Restaurants zu, weil die Diskriminierung zu stark ist. Ich war vor ein paar Monaten in Dessau. Dessau ist eine sehr, sehr ruhige Stadt. Tolles Bauhausmuseum, kann man sich alles angucken. Es gibt nur einen Ort, der wirklich prekär ist und der hochgradig von Polizei beschützt ist, die Synagoge. Ja. In Berlin, in Berlin-Neukölln, hat ein Linksparteipolitiker den Bürgermeister der israelischen Partnerstadt, der da war, schwer beleidigt. Der Mann, der sich mit der Hamas verbrüdert hat, Ferhat Kocak, ist direkt gewählt worden im Deutschen Bundestag für die Linkspartei aus Neukölln. Das können wir jetzt immer so weiter runterrattern.
Ja.
Das heißt, ich verstehe, dass du sagst, es ist ein Erfolgserlebnis. Und es könnte nichts anderes sein als ein Erfolgserlebnis. Aber der Erfolg insgesamt, wie gesagt, ich bin ja bedauerlicherweise deutlich älter als ihr. Ja. Aber ich bin damit aufgewachsen. Wir haben die Holocaust-Serie gesehen, wir haben das alles gesehen und heute erlebe ich, dass Henrike und Heiko, die an der Freien Universität in Berlin oder auch in Dortmund studieren, sich ein Palästinensertuch umbinden und sagen, sie hätten gerne ihre Gebiete zurück, wo man so denkt, echt, was habt ihr, was besitzt ihr denn da ganz genau? Das ist purer Antisemitismus.
Absolut.
Und das heißt, greift man da nicht an irgendeiner Stelle dann nach deinem Eindruck ins Leere? Weil ich habe das in Bochum am Hauptbahnhof gesehen, plötzlich ziehen Leute raus, schreien nieder mit Israel und man denkt, nee, geil, super, schön, dass ihr das macht.
Ja, das meinte ich vorhin auch. Hast du ein Gefühl, voranzukommen oder holt dich gerade die Realität, die aktuelle Zeit ein?
Also, wenn ich nicht das tun würde oder wir das tun würden, was wir tun, dann wäre ich völlig am Boden. Also das Einzige, was mir irgendwie die Kraft und Hoffnung gibt, ist das, was wir tagtäglich erleben. Wir haben jetzt über 118.000 Menschen durch unsere Arbeit erreicht und davon sind mehr als 60.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren. Und ich weiß einfach, dass wir da richtig was bewirkt haben. Und das ist lange nicht, das sind lange nicht alle. Und es ist leider nicht genug. Wir als Verein hinterfragen uns stetig, wo müssen wir noch klarer werden, wo müssen wir noch besser werden. Nach dem 7. Oktober 2023 haben wir zum Beispiel alles nochmal daran gesetzt zu schauen, ist unsere Arbeit eigentlich Antisemitismus kritisch genug? Was müssen wir an Methoden, an Sprache, was müssen wir verändern? Also ich glaube, das ist ein notwendiger Schritt in der Selbstreflexion. Und was wir dann auch brauchen, ist mehr, ich nenne das mal Allyship. Also wir müssen uns einfach zusammentun. Es darf nicht nur diese einzelnen Räder geben, sondern wir müssen wirklich gemeinsam fahren.
Wo du das sagst, gut, Anne. Ich gebe dir in allem Recht, du sollst dich um Gottes Willen auch nicht das Gefühl haben, mir gibt es Opposition, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch auf wahnsinnig viele Demonstrationen gehen muss, weil ich war schon auf vielen. Ja. Aber am 8. Oktober, als jemand, der viel Zeit in Berlin verbringt, dachte ich, jetzt ist es mal Zeit, weil da so scheußlich war, was am 7. Oktober passiert ist. Da habe ich das gemacht, was man dann macht. Dann las ich, aha, es gibt eine Kundgebung am Brandenburger Tor. Hm. Was könnte nationaler sein? Und dann war ich da und dann dachte ich, wo sind denn alle?
Ja.
Weil da war keiner. Da waren 8.000 Leute. Paar Wochen später oder ein paar Monate später hat die Unterhaltungslegende Klaas Häufer-Umlauf dazu aufgerufen, die Unterstützung für Israel müsste eingestellt werden. Da waren zigtausende dabei. Ja. Und da hab ich mir zwischendurch gedacht, da war jetzt einfach vieles, was wir da zwischendurch gemacht haben, total für die Füße, weil gecheckt hat das wirklich keiner. Warum Israel bemerken? Also
ich kenne das Gefühl. Also mir geht es ja auch so. Ich habe auch Momente, wo ich einfach am Boden bin und das Gefühl habe, ist das gerade ein Kampf gegen Windmühlen. Aber was wäre denn dann die Alternative, aufgeben?
Das ist die Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Was ist die Alternative? Es gibt keine.
Am Ende nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir gucken müssen, dass wir unsere Arbeit machen, dass wir sie besser machen und dass wir sie im besten Fall auch gemeinsam tun. Und für uns bedeutet das, dass wir gucken, dass wir eben mit Partnern zusammen agieren, dass wir das in die Breite tragen. Antisemitismus ist tief verankert und er kommt aus der Mitte unserer Gesellschaft. Wir müssen extrem viel tun. Der israelbezogene Antisemitismus, der hat alarmierend zugenommen. Es ist nicht sicher, also manche meinen dann, ich würde übertreiben, aber es ist einfach nicht sicher, als Mensch jüdischen Glaubens mit einem Davidstern oder einer Kippa über die Straße zu gehen. Das ist doch ein Alarmmoment, da müssen wir doch laut sein. Und das ist einfach das, was ich mir so wünsche, dass wir alle wieder näher zusammenrücken und eben auf die Demos gehen. Es nicht zu tun, wäre für mich eben nicht
die Alternative. Wie meinst du das mit dem, wenn du sagst, es kommt aus der Mitte der Gesellschaft, wie meinst du das?
Dass wir Antisemitismus haben, den man nicht nur einem rechten Rand zuordnen kann, dem aber auch schon. Also da kommt der, ist der weiterhin am breitesten vertreten, aber es gibt ihn auch am Linken. Es gibt auch eben den israelbezogenen Antisemitismus, der zunimmt. Das ist so kneipen- und salonfähig geworden. Vielleicht trifft es das. Dinge, die vielleicht noch vor 10 Jahren weniger sagbar waren, werden es immer mehr. Wir gewöhnen uns immer mehr daran. Und ich ärgere mich vor allen Dingen über die Dinge, die ich dann nicht gesagt habe. Das sind die Situationen, die ich bereue. Aber nicht die Situation, wo ich eingetreten bin und aufgestanden bin oder Hilfe geholt habe. Wir haben viele Handlungsoptionen. Genau.
Und ja, das ist interessant, dass du es sagst, weil ich mich das jetzt erst vergangene Woche gefragt habe. Ich war im Italienurlaub. Und es war ein wunderschöner, kann man sich nicht schöner vorstellen, lauschiger Ort, ja. Adria, Pizzeria, alles toll. Und an einem Abend gehen wir da lang auf dem Weg zurück in das Ferienhaus und sehen, oh, oder sagen wir, ich dachte das zuerst, das sind aber komische Motorräder, die kommen mir bekannt vor. Und zwar kenne ich die aus Kriegsfilmen, weil das waren Wehrmachtsmotorräder. Das heißt, es ist sogenannte schwere Wehrmachtsgespann. Mhm. Das sind so Motorräder mit einem Beiwagen, da waren Wehrmachtskennzeichen dran. Und Siegel, die diese Fahrzeuge ausgewiesen haben als ehemalige Motorräder der Waffen-SS. Und die hatten natürlich deutsche Kfz-Kennzeichen aus Cottbus und aus Thüringen. Und wo ich dachte, dann haben wir noch angefangen zu diskutieren, naja, müssen das jetzt unbedingt Nazis sein oder können das nicht auch Sammler sein von merkwürdigen Motorrädern? Am nächsten Tag fuhren die Herren dann mit ihren Frauen im Beiwagen rum und sie trugen Wehrmachtsstahlhelme und Kampfanzüge. Und in dem Moment denkst du dir aber, also natürlich hatte ich den Impuls zu sagen, ich stecke jetzt die Motorräder einfach an, weil die braucht eigentlich keiner mehr so genau. Ja. Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Aber die Ratlosigkeit ist so groß, wie du sie beschreibst. Was soll man machen in dem Moment?
Naja, aber in dem Moment würde ich zum Beispiel zum Hörer greifen und das anzeigen. Ich würde die Polizei
bei der italienischen
rufen,
Polizei.
So. Ach so, in Italien, stimmt.
Das ist schwer. Also ich habe jetzt mir überlegt, dass ich eine Halterfeststellung mache in Cottbus. Und einfach der Zeitung schreibe, übrigens, Herr sowieso fährt mit einem Nazi-Motorrad durch Italien, da wo man sich an das eine oder andere Massaker, was die Waffen-SS begonnen hat, auch noch erinnern kann. Nur, weil du machst das jetzt für Jugendliche und mich interessiert deine Perspektive auf die älteren Leute. Mhm. Wie viel, wenn die jungen Leute, 118.000 hast du gesagt, 180.000?
118, wie wir in unserem Bildungsangebot erreicht
haben. Sehr, sehr viele Leute. Mhm. Dann sagt man immer, die jungen Leute müssen was wissen. Ich habe halt das Gefühl, dass Ältere das oft auch nicht so genau wissen oder wissen wollen.
Für uns war einfach wichtig, uns zu konzentrieren, muss ich dazu sagen. Also wir haben, als wir dann angefangen haben und das in die Breite getragen haben, sind wir regelmäßig in Momente gekommen. Ich habe selber gesagt, ich habe das 9 Jahre im Ehrenamt gemacht. Das war auch echt anstrengend. Das ist bis heute, weil du überhaupt nicht immer dem Bedarf so hinterherkommst. Wir haben, seitdem es uns gibt, egal wie sehr wir wachsen, mehr Nachfrage, als wir bedienen können. Ja, das zeigt ja, was da eigentlich zu tun ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte alle gleichermaßen erreichen, dann drohe ich mich total zu mich verzetteln. Und wir haben für uns einfach gesagt, Jugendliche und Kinder sind einfach diejenigen, die unsere Zukunft formen. Und wir wollen genau da wirken. Wir wollen da wirken, wo sich Vorurteile eigentlich erst bilden. Deswegen auch schon in Grundschulen, gerade das Alter des 10-Jährigen ist da ein ganz wichtiges in der Entwicklungspsychologie. Da können wir vielleicht sogar noch präventiv arbeiten, wie gut. Wir werden das erst deutlich später sehen, wie groß die Auswirkung tatsächlich ist. Aber das ist für uns unser Fokus. Das heißt nicht, dass es falsch wäre, mit Älteren zu arbeiten, doch auf jeden Fall. Aber wir mussten uns halt konzentrieren, um einfach mehr Wirkung entfalten zu können. Das ist unser Wunsch.
Du sagst ja, wir sind ja ein Alter ungefähr. In der Schule wurde das nicht vernünftig behandelt, also nicht ausreichend. Da hat sich aber bis jetzt auch nichts dran geändert. Oder merkst du, dass sich da Pläne...
Ja, es ist ja so,
dass es dringend ist, ist ja wohl...
Es gibt ja nie diese eine Antwort, die dann für alle gilt. Wir erleben so wahnsinnig tolle Lehrkräfte, die das mit so viel Herzblut und mit so tollen Konzepten machen. Und dann erleben wir aber auch immer noch Konzepte, wo ich sagen würde, oh Gott, die sind aber wirklich unterirdisch und die sollten so nicht mehr. Mhm. Wir können da auch echt viel falsch machen. Also wir können zum Beispiel einen unvorbereiteter Gedenkstättenbesuch zum Beispiel, super schwer, der dann am Ende keinen Raum für die Gefühle und für die Eindrücke hat, ganz schwer. Was wir da erleben ist, dass sich Menschen auch dem Thema verschließen, weil sie davon überfordert sind. Also das sind zum Beispiel Teile, die ich sehr, sehr kritisch finde. Oder auch diese Weitergabe in großen, erschreckenden Bildern und Zahlen, die einen eben... Zahlen, 6 Millionen ermordete Jüdinnen und Juden. Und wir reden noch über viele weitere Millionen, die als Sinti und Roma, als Homosexuelle, als mit Menschen mit Behinderungen, politisch Andersdenkende sozusagen, Engagierte. Das ist ja so heftig. Und das kann sich niemand vorstellen.
Kann man nicht greifen.
Das ist so, wie wenn du in Auschwitz im Stammlager heute bist und dann diese Brillenberge siehst oder diese Schuhberge. Und das ist total übermannt. Aber du kannst dir ja nicht vorstellen, wer hat denn diese Brille getragen? Mhm. Ja, wer hat diesen Schuh angehabt?
Das macht es ja noch schlimmer.
Aber wenn du das dann tust, also wenn du dann sagst, ich erzähle euch jetzt die Geschichte von einer Person, die hier war und dessen Brille das sein könnte, dann schafft das eben einen anderen Bezug und dann wird dieses Unvorstellbare etwas besser vorstellbar.
Ich habe mich schon gefragt, gerade der Gedanke kam jetzt auch, als du das gerade nochmal so ausgeführt hast. Ich hatte tatsächlich schon mal in so einem trüben Moment überlegt, vielleicht, das ist nur eine These, aber vielleicht, was ist, wenn man den jungen Leuten das ganz erspart? Weil man einfach sagt, wisst ihr was, Freunde, genau, weil das genau stimmt, was du sagst, weil wenn man als erwachsener Mensch nach Buchenwald fährt, ich überlege die ganze Zeit nach Krakau zu reisen und ich überlege die ganze Zeit, ob es statthaft ist, nicht nach Auschwitz zu fahren, weil ich genau weiß, wenn ich dahin fahre, dann wird es mir innerlich nebelig zumute, weil das so fürchterlich ist, weil ich genau das da ja erwarte oder mittlerweile weiß, was ich dazu erwarten habe. Und deswegen hatte ich überlegt, wäre es nicht vielleicht auch denkbar, ich habe das in Vietnam mal erlebt, dass junge Leute, die da auf diesen Motorrädern rumfahren, sagen, das Einzige, wo wir hingucken, ist nach vorne. Wir gucken nicht zurück, weil zurück ist alles so schrecklich. Warum ist das aus deiner Sicht keine Option? Zu sagen, wir machen...
Sind die Mahn- und Gedenkstätten unfassbar wichtige Orte, auch der Verbrechen. Hier alleine in NRW haben wir, so, ich meine, es sind 33 Mahn- und Gedenkstätten. Da kann ich lokale Geschichte erfahren. Ich bin jetzt hier gerade am Dortmunder Hafen. Die Steinwache ist einen Handwurf entfernt. Da kann ich hin und da kann ich so viel lernen. Und es macht es so wahr. Es sind echte Orte, an denen diese Verbrechen stattgefunden haben. Und ich halte sie für unfassbar wichtig. Erinnern sollte kein einmaliges Ereignis sein. Erst recht nicht eins, was wir nur einmal im Jahr an den großen Gedenktagen machen, sondern etwas, was wirklich ein Prozess ist, in dem ich versuche zu verstehen, was auch in meiner eigenen Stadt stattgefunden hat. Stolpersteine geben auch nochmal eine Möglichkeit, das zu erfahren. Diesen Blick nicht nach zurückzuwerfen, würde meiner Meinung nach total gefährlich sein, weil wir dann wieder drohen, dass das erst recht wieder passieren kann, weil wir uns nämlich der Gefahr nicht bewusst werden, weil wir auch negieren, wie weit die Folgen bis ins Heute sind. Ja, wir haben Interviews geführt mit Nachfahren, mit Enkeln von Überlebenden, die uns von schwersten posttraumatischen Belastungsstörungen ihrer Eltern oder Großeltern erzählen, aber auch, was das eigentlich mit ihnen gemacht hat. Und allein die Situation, in der wir sind, dieser absolut gestiegene Antisemitismus, der einfach da ist, die Kontinuitäten von Antisemitismus, also Beispiele kürzlich aus Cottbus oder in Berlin, in Prenzlauer Berg, stehen die schrecklichsten antisemitischen Sprüche einfach an den Hauswänden. Solange das so ist, darf niemand aufhören, dagegen einzustehen. Und da bin ich einfach überzeugt, dass uns da die Vergangenheit absolut Leuchtturm sein kann.
Wie ist es mit deinen Bekannten? Weil du hast es vorhin schon gesagt, das ist jetzt dein Beruf.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass dann die Bekannten womöglich sagen, wir ruht Anne einladen, wir wollen mal einen weiten Bogen um ihren Beruf machen, weil sonst gehen ja hier die Lampions aus heute Abend. Das ist ja, weil es so ist, wie du es gerade so sehr plastisch geschildert hast. Das ist ein fürchterliches, kaum beherrschbares Thema, emotional schwer in den Griff zu kriegendes Thema. Also machst du es dann musst du es deinen Freunden oder Bekannten einfacher machen und sagen, heute nicht.
Nein, ach, das ist ganz witzig. Die mich richtig gut kennen und die fragen mich mal was, wenn sie es gerade total spannend finden oder sagen, ey, hast du einen Tipp für das Gespräch mit meinem Sohn oder so, dann sprechen wir darüber. Aber es ist jetzt nicht konstant, dass wir dann nur über den Holocaust sprechen. Und das tut auch ganz gut. Ja, also das ist auch etwas, wenn ich selber das Gefühl habe, was mitteilen zu wollen, tue ich das. Und sonst behalte ich tatsächlich aber auch viel für mich. Also ich bin auch selber Mutter von zwei wunderbaren Söhnen. Und wenn ich dann da auf dem Spielplatz bin, bin ich einfach nicht, dass ich da jeder Mutter, jedem Vater neben mir von meinem Job erzähle. Ich halte mich da sehr oft zurück. Nicht, weil ich das doof finde, ganz im Gegenteil. Aber auch, weil diese Pause manchmal ganz gut tut. Und ich merke schon, dass das ein Partykiller sein kann, auf jeden Fall. aber es ist ja auch immer die Frage, wie du damit umgehst. Und eine Überlebende hat das mal zu Sarah gesagt, mit der ich die Ursprungsidee hatte, die Gründerin. Und die hat gesagt, warum beschäftigst du dich so viel mit dem Holocaust? Du solltest rausgehen und tanzen. Und das Schöne ist,
hat die Überlebende gesagt.
Und das Schöne ist, Sarah und ich und wir alle waren schon extrem viel da draußen und haben getanzt so. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Es ist nicht so, als würden wir jetzt den ganzen Tag nur Trübsal schlagen, sondern es gibt uns ja auch Kraft. Das Schönste zum Beispiel ist für mich auch, dass wir ja auch mit jungen Menschen zum Beispiel arbeiten, die zum Beispiel auch selber Fluchtgeschichten haben, die nehmen aus diesen grauenhaften Geschichten, nehmen die oft ganz andere Dinge, Aspekte mit. Nämlich die Kraft des Weitermachens. Also die Überlebenden, die wir getroffen haben, das sind so tolle, tolle Menschen, die uns, also wo ich immer wieder beeindruckt war und bin, wie die sich in dieser schwierigen Situation zum Teil als einzig überlebende Person ihrer Familie irgendwie wieder was aufgebaut haben.
Die Leute sind, toll. Denkt an den Vater von dem Komiker Oliver Polak.
Ja.
Der Vater ist ins KZ gebracht worden, der hat das überlebt und er ist in die Ortschaft Papenburg-Ems zurückgekehrt, hat ein Modegeschäft aufgemacht, was so, das heißt, die Leute, die vorher damit einverstanden waren, dass er weggebracht wird, die waren dann seine Kunden. Und er kriegte auch so ein, nach seinem Tod wurde ein Platz nach ihm benannt und Olli hat dann da die Laudatio gehalten und hat sich zum Glück endlich mal darüber beschwert, dass bei der Laudatio auf den bei der Namensgebung des Platzes nach seinem Vater Klezmer-Musik gespielt wird, weil er sagte, mein Vater hat Klezmer-Gast, der mochte Elvis. Warum spielt er Klezmer? Weil das ist bei unserer Erinnerungskultur, die ist natürlich auch deutsch. Das heißt, es ist alles, du hast es vorhin gesagt, die Gedenktage, die sind die für dich so, wie sie laufen, richtig? Ist das eine Unterstützung für eure Arbeit? Also Bundestag, Gesteck, alle einen schwarzen Anzug an?
Also, sie sind total wichtig, würde ich schon sagen. Sie dürfen nur nicht zu einem erstarrten Ritual werden. Ja? Und wenn, wie ich dann so manche Influencer erlebe, die genau am 27. Januar jeden Jahres einmal ein Baby-Member-Schild hochhalten und betrübt gucken und an all den anderen Tagen im Jahr sie einfach herzlich wenig interessiert, dann ist das etwas, wo ich so sage, da finde ich, da geht doch einiges mehr.
Ist Luft nach oben.
Ja, da ist Luft nach oben. Genau. Aber jetzt gerade aus Politik will ich auch gar nicht so diffamierend sein, weil gerade aus der Politik haben wir jetzt auch in den letzten Jahren so viel Engagement erlebt, ja. Menschen, die sich wirklich dafür einsetzen, die das wirklich vorantreiben wollen und dafür Strukturen schaffen. Also da ist man oft so schnell irgendwie diffamierend unterwegs und ich muss sagen, also gerade da erleben wir ja das Engagement.
Du hast gesagt, ihr werdet von der Kulturministerin Ina Brandes stark unterstützt, die Staatskanzlei schiebt, glaube ich, mit an und so, also genau. Ihr habt da schon Unterstützung.
Silvia Löhrmann, Antisemitismusbeauftragte, dann gibt es das Chancenministerium, was zum Beispiel die Arbeit, die außerschulische Arbeit von uns im Sport fördert. Also da ist richtig Tatkraft hier allein in Nordrhein-Westfalen hinter und das ist der absolute Hammer. Hier in Dortmund haben wir eine große Förderung bekommen jetzt von Dr. Ausbüttel, einem Unternehmen, was hier gerade in Dortmund die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen möglich macht, mit Erwachsenen, die wir nennen es dann die Multiplikatoren-Ausbildung. Also Menschen zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu machen, die eben dieses Konzept weitertragen und damit wieder mehr Kinder und Jugendliche erreicht werden können. Das heißt, Förderung und Unterstützung, die wir bekommen, sind aus der Wirtschaft, von Unternehmen, von Stiftungen, mittlerweile auch von der Politik. Das war das dickste Brett, an dem wir gebohrt haben. Da muss man erstmal lange arbeiten. Aber das ist extrem wertvoll. Ich glaube, das, was da gesehen wird, ist, dass das einfach auch wirklich ein Beitrag und eine Wirkung hat. Und da versucht man dann auch irgendwie eine Struktur hinterzustellen.
Du machst ja die Workshops jetzt gar nicht mehr so oft, hast du, weil du auch andere Aufgaben hast.
Genau.
Du warst jetzt zum Beispiel auch bei Markus Lanz zum zweiten Mal in der Sendung. Kostet dich das Überwindung oder genießt du in dem Moment eher die Aufmerksamkeit für euer Projekt?
Mich kostet das Überwindung, aber ich genieße, dass unsere Botschaft dadurch viel mehr Gehör bekommt.
Und also du hast dich auch ernst genommen gefühlt der Produktion zum Beispiel.
Ja, das schon.
Es gibt hier übrigens viel zu wenig, wenn man bei Markus Lanz zu Gast ist, gibt es Leute, die laufen mit Polohemden rum, wo hinten drauf steht Markus Lanz. Ja. Und wir haben viel zu wenig Leute hier, die Hafenbar hinten auf dem Polo.
Die sehen alle hier, guck dir die an. Aber wie war, also ich wäre jetzt mal eine persönliche Frage, wie das bei Lanz gewesen ist. Du warst ja vor 10 Jahren, da war ja auch noch Publikum im Studio. Das haben sie ja, glaube ich, im Zuge der Produktion in der Pandemie dann sein lassen, sind auch dabei geblieben. Wie war das? Erklär mal.
Also erstmal vor 10 Jahren und auch jetzt war ich wahnsinnig aufgeregt, das muss ich einfach sagen, einfach weil am Ende sind das ja auch nur Kameras wie hier, aber man hat dann schon vor Augen, okay, wow, das ist die genau Reichweite ist schon genau, ist genau wie hier in der Hafenbar. Ja, nee, aber die genau, also das Thema Reichweite, das kann ich ja gar nicht unter den Tisch kehren. Man hat auch Sorge, sage ich jetzt vielleicht was missverstanden werden kann und dann auch eine Demut. Ich habe da mit Eva Umlauf gesessen, einer Holocaust-Überlebenden, und Oliver van Brochem, dem Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Also ich eine Hochachtung vor diesen anderen Gästen und dann auch so die Ehre, dass ich jetzt dazwischen sitzen darf. Mhm. Einfach wow. Und dann, dass es auch also schwierig macht und spannend zugleich ist, du weißt ja gar nicht, was du gefragt wirst.
Also wird nicht abgesprochen oder eher.
Ja, man hat so ein bisschen Briefing, aber genau, am Ende musst du auch einfach reagieren. Und das, in dieser Sendung fand ich es schon auch herausforderungsvoll, weil wir wirklich zum Ende hin sehr intensiv und lang über die Herausforderung durch den Nahostkonflikt gesprochen haben und auch spezifisch Israel viel thematisiert wurde, ein Thema, was super wichtig ist, über das wir auch natürlich sprechen, aber das ist schwierig in solchen TV-Formaten, da die Antworten zu finden in dieser richtigen Zeit. Du hast minimal kurz Zeit, in dem Fall gab es bestimmte Fragen, die ich nicht immer ganz einfach fand oder vielleicht auch, ja, also wo du einfach reagieren musst und wo du keine pauschale Antwort geben kannst. Du das Gefühl hast, so, das wäre jetzt für das TV-Format vielleicht wichtig, aber es wäre halt überhaupt nicht richtig. Wir müssen gerade in der Thematik müssen wir so stark aufpassen und wir müssen differenzieren und wir müssen auch Gleichzeitigkeiten aushalten. Das ist unglaublich wichtig und dann echt auch herausforderungsvoll, wenn du dann da auf diesem Stuhl sitzt und merkst, okay, und egal wie ich das jetzt sage, das wird gesendet, ich habe da keinen Griff mehr drauf und muss dann auch mit dem umgehen, was dann da passiert.
Das heißt,
passiert.
Du hast auch immer noch Bammel vor Reaktion danach,
ja,
ne?
Ja.
Hast du die Nacht vorher oder hinterher besser geschlafen? Oder schlechter?
Beiden Fällen schlecht bei diesem Mal. Vor 10 Jahren war das so, da habe ich in der Nacht vorher schlecht geschlafen, in der Nacht danach gut. Und bei dieser Sendung war es für mich ein bisschen schwer einzuschätzen, tatsächlich, ja.
Also die fanden dich toll da.
Ja,
wir hatten nichts zu meckern. Also wir haben überlegt, ob Markus Lanz sich die Haare färben sollte. Aber ansonsten fanden wir, also dein Auftritt war fabelhaft. Und es ist ja am Ende auch nur eine Fernsehsendung, muss man davon auch nicht vergessen.
Ja, du machst viel Fernsehen, aber ich glaube, wenn man jetzt...
Aber das ist doch, also vor allem so einen fabelhaften Auftritt dahin zu legen, du hast das alles sauber nach Hause gefahren und so, das war doch spitzenmäßig und ihr habt euch ja auch gut ergänzt.
Aber was würden wir denn jetzt sagen, wenn es andersrum gewesen wäre?
Wie bitte?
Das würden wir jetzt sagen, wenn es andersrum gewesen wäre.
Da würden wir auf dir rumhacken und würden sagen, was war denn los mit dir? Warst du betrunken? Was schenken die da neuerdings aus dabei, Lanz?
Genau. Hättest du da was, haben die dich gefragt, was du trinken willst? Durftest du das aussuchen? Oder
so
ist
ganz
das
leckere Frikadellen im
alkoholfrei
Glas.
Also ich glaube, während der Sendung gab es Wasser, aber ich konnte vorher wie auch nachher
alkoholische Getränke auch wählen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob nicht vorher. Ich habe vorher auf jeden Fall keinen Alkohol getrunken, aber danach habe ich mich dann offensichtlich über das Glas Weißwein gefreut, was ich dann getrunken habe.
Du hast jetzt das gerade so angefangen, wie danach habe ich mir aber richtig reingestellt. Das so klang das.
Okay, danach war ich tatsächlich noch ein Freund von mir, war mit Arbeitskolleginnen und Kollegen in Hamburg, die habe ich noch getroffen. Das war auch gut. Und da sind wir auch auf jeden Fall noch gelandet.
Na bitte.
Gibt es jemanden, den du danach so als erstes anrufst bei solchen Sachen?
Ja, also ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge meine Familie, mein Mann. Und ich habe Sarah, mit der ich, also Sarah Hüttenberg, mit der ich das im Wesentlichen aufgebaut habe.
Aber die haben dich alleine dahin geschickt? Also ja. Du warst in der Produktion?
Nein, ich war mit Nina da. Nina Taubenreuther ist mein Pendant in der Geschäftsführung. Okay. Ein großartiger Mensch. Die haben wir 2021 in unser Team gewonnen. Und die, also, dass wir so Strukturen haben können, wie wir sie haben, dass wir so wachsen konnten, dass wir so schlaue finanzielle Mixstrukturen haben, die uns auch absichern, die dann nicht bedeuten, wenn eine Förderung wegfällt, dass das ganze Ding irgendwie auf dem Boden liegt. Da ist ganz viel Nina hinter und die hat mich auch begleitet und das tat mir auch richtig gut.
Glaube ich. Ziemlich viele Frauen, ne?
Im Team. Ein Haufen Frauen. Also wir haben auch Männer bei uns, aber irgendwie, ich glaube, es ist schon auch typisch für den sozialen Bereich tatsächlich, hat man da mehr Frauen als Männer. Ein Hinweis zu den Männern, macht doch. Mhm. genau, aber wir haben auch richtig coole Männer, die sich bei uns ehrenamtlich wie auch hauptamtlich engagieren. Ja,
ich weiß aus erster Hand, weil du gerade fragtest, wie ist das, wenn man den ganzen Tag mit sowas zu tun hat und mit vielen düsteren Sachen, Partykiller. Wir haben ja eine gemeinsame Bekannte, die mir noch gesagt hat, die arbeitet so viel, die ist nur am Malochen. Aber dann sagt sie um 20 Uhr so, jetzt bin ich fertig und dann nehme ich einen Zug und fahre aus Essen nach Dortmund und wir gehen noch aus. Und dann hat sie ihre Handtasche dabei und zieht die Turnschuhe aus und da sind dann irgendwie Pumps drin und dann geht's los. Also sie hat davon gesprochen, dass du wirklich unermüdlich bist und so viel Kraft hast und das wirklich trennen kannst und das auch genießt. Ne, diese
vielleicht
Momente.
Auch trennen muss. Also das muss ich auch sagen. Ich habe gerade gesagt, es sind 40 Interviews und ich war nicht bei allen dabei, ich war aber bei wirklich vielen dabei und das zieht dir halt den Boden unter den Füßen weg. Es ist wirklich grausam, auch was du da erfährst und auch zum Teil echt schwer auszuhalten. Und es gab dann auch Zeitpunkte in unserer Geschichte, wo ich gesagt habe, Leute, macht ihr mal die nächsten Interviews. Ich guck mal, was ich machen kann. Das im Verein gründen, so okay, ich kann mich damit reinlesen. Was braucht man da für 7 Leute? Okay, ne, let's do it. Also sich dann auch quasi für die Sache andere Aufgaben zu suchen, weil du es vielleicht auch emotional gar nicht aushältst, nochmal und nochmal ein weiteres Gespräch zu machen, ist halt auch Teil der Wahrheit. Also es ist wirklich nicht leicht. Und umso wichtiger ist es vielleicht auch, deine eigene Abgrenzung zu wählen und dafür Wege auch zu finden. Mhm. Ja.
Ich habe jetzt hier die schöne Aufgabe, unsere schäbige Kiste anzukündigen.
Aber ich habe schon die erste Frage, die, die schließt inhaltlich an das, was ihr gerade besprochen habt, was uns Frauen bewegt. Wie hast du entschieden, was die richtigen Schuhe für deinen Auftritt bei Markus Lanz sein können? Das waren die mit der roten
Sohle. Ich wusste vorher, welche Schuhe ich trage, weil ich die liebe. Mein Bruder, ich habe 2 ältere Brüder, mit dem war ich in einem Secondhand-Laden in Brügge. Und der hat die entdeckt und der hat mich überzeugt, dass das coole Schuhe sind. Und ich bin so dankbar meinem großen Bruder gegenüber.
Das sind die Auftrittsschuhe.
Das sind die Auftrittsschuhe. Ich habe heute die nicht nochmal angezogen, weil ich dachte, das wäre jetzt eine zu starke Wiederholung. Das geht nicht.
Nee, genau.
Also die sind wirklich gut. Ich habe gesagt, noch zu Freundinnen, ich habe gesagt, wenn ich das bei Lanz versemmelt habe, dann hatte ich am Ende immerhin gute Schuhe.
Na bitte.
Wären neben Bademode, glaube ich, die Sachen, die ich nicht secondhand kaufen würde.
Nee,
weiß ich nicht. Meine Mutter hat auch, wir haben nicht dieselbe Schuhgröße, aber sie hat auch mal gesagt, selbst wenn ich sie hätte, ich würde dir nichts leihen. Weil Schuhe verleiht man nicht. Oder, aber
ich habe mir irgendwie vielleicht auch immer eine Schwester gewünscht, wo ich mir Schuhe leihen kann. Möglicherweise deswegen.
Ich glaube, unter Schwestern ist das auch
nicht. Weiß ich nicht, ich bin ja nicht in den Secondhand angegangen mit dem Ziel, Schuhe zu finden.
Ja, aber gut, wenn man was entdeckt, ja manchmal, richtig. Ne? Hier gibt es eine Frage. Du bist schon zur Sozialunternehmerin des Jahres gewählt worden. Ohne was Soziales. Wann bist du einer Geschäftsidee sonst schon sehr nahe gekommen? Ist eine Rut-Boutique denkbar?
Eine Boutique, die nach dir heißt.
Also unsere gemeinsame Bekannte hat gesagt, mit Mode hast du es eigentlich
gar nicht. Gar nicht, nee. Also die Boutique, die wäre jetzt nicht mein Ding.
Aber?
Da bin ich auch gar nicht. Also ich trage schon wieder schwarz, weil ich nicht wusste, was ich anziehen soll. Das kennen andere viel besser. Das
keine
macht mir
Boutique,
dann Spaß,
also welches andere Unternehmen wäre denn denkbar, wenn du, wenn das Soziale raus wäre? Also
das Soziale muss raus, weil das ist schon etwas, was ich sehr bewusst gewählt habe.
Ja, den Eindruck haben wir auch.
Ja, also das ist kein Zufall und da bin ich nicht irgendwie gelandet und da wollte ich hin. Tatsächlich würde mich nochmal das Soziale auch nochmal auf einer größeren systemischen Ebene interessieren.
Was heißt das?
Ja, wie kannst du noch mehr wirken? bezeugen. Also wenn ich über Allyship spreche, darüber, was es braucht, dass wir gemeinsam eben mehr erreichen können. Ich finde, jetzt gerade in der gegenwärtigen Situation hast du immer oder habe ich manchmal das Gefühl, wir sind, die anderen sind viel mehr. Das stimmt aber noch gar nicht. Noch nicht. Wir sind noch mehr. Aber warum haben wir denn das Gefühl? Weil andere da lauter sind. So, und das beschäftigt mich. Also das ist dann eher, dass ich mich frage, wie können wir unsere Wirkung noch verstetigen, erweitern und im Sinne des Guten lauter machen.
Liest sich das nicht, weil du so eine, weil du hast ja, du bist ja mehr oder weniger Polyglott aufgewachsen. Ja. Ne? Hast du vorher gesagt, deine Mutter Amerikanerin. Gibt es die Möglichkeit, eure Arbeit von zwei Zeugen zu internationalisieren? Weil es wäre jetzt auch denkbar, dass man die, gerade jemand wie du, der dann Englisch wie seine Muttersprache spricht, das zu wechseln.
Ja, also wir haben schon ein richtig cooles Projekt gemacht. Das war tatsächlich in Kooperation mit Highschools in den USA und dem Museum of Jewish Heritage in New York. Und da haben wir digital Jugendliche hier aus Deutschland mit Jugendlichen aus den USA zusammengeführt. Mhm. Die haben jeweils Überlebende digital interviewen dürfen. Also die amerikanischen Jugendlichen, Überlebende aus unserem Kreis hier in Europa und die deutschen Jugendlichen, Überlebende, die in die USA geflüchtet sind und dort leben. Und das war total toll, weil die Jugendlichen dann selber in den Austausch miteinander gekommen sind. Und das, was das deutlich gemacht hat, ist, dass Geschichte eben nicht an Landesgrenzen endet. So ganz und gar nicht. Und das hat uns total begeistert. Und eigentlich brauchen wir nur jemanden, der sagt, das ist so eine coole Idee. Das fördere ich. Dann machen wir nämlich mehr davon, weil wir jetzt gerade zum Beispiel auch eine Anfrage aus Österreich haben. Also es gibt schon Bestrebungen aus anderen europäischen Ländern, die sagen, boah, wir würden euer Konzept gerne bei uns etablieren und wir müssen einfach wirklich Schritt für Schritt gehen, gucken, dass wir das, was wir machen, dass wir das in einem guten Tempo machen und vor allen Dingen in der Qualität, die wir uns da vorstellen, dass wir uns nicht selber davon galoppieren. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe und es ist auch echt schwierig, ja. Also wir sind tatsächlich ein spendenfinanzierter Verein. So, und jetzt gerade haben wir 28 Hauptangestellte, die musst du auch erstmal halten. So, da ist echt viel, viel Verantwortung und das ist mein großer Wunsch, dass das gelingt. Und klar, dass wir dann auch immer noch mehr machen und das ausweiten unbedingt, aber ich brauche auch in dem Ganzen also einfach eine Sicherheit, weil wir auch einfach wirklich für jetzt mittlerweile auch wirklich für Menschen verantwortlich sind. Als wir angefangen haben, da waren wir Studentinnen, haben das ehrenamtlich gemacht mit allen. Ja, mit aller Leidenschaft. Die Leidenschaft ist noch genauso da, das Feuer ist genauso da. Die Verantwortung ist größer geworden.
Wenn du der Ruth Anne von vor gut 15 Jahren jetzt eine Sprachnachricht schicken würdest, was würdest du ihr gern sagen?
Voll cool. Mach weiter. Do it. Ja.
Hast du noch eine da?
Ich habe noch lauter Fragen, aber so schön
ich euch
sind
das Witzige sagen,
nicht.
Manchmal, weil ihr gesagt habt, wenn es nicht was Soziales wäre. Ich bin manchmal erwische ich mich, dass ich alles auch echt herausfordernd und anstrengend finde. Und dann bin ich manchmal so neidisch auf die Menschen, die in Supermärkten an der Kasse sitzen. Und wäre so gerne einfach an der Kasse. Nicht, weil ich denke, das ist ein einfacher Job. Gar nicht. Ich habe den größten Respekt. Aber was das macht, ist, dass es immer so piep, piep. Bei jedem Produkt spüre ich, dass ich das Produkt rübergezogen habe und am Ende habe ich eine Rechnung und dann kriege ich das Geld und dann
und
ist das
Abschluss.
So. Und es hat so einen Abschluss. Also, das
ist cool.
Ich finde das gut. Ich finde, ich habe in den Ruhrnachrichten die tolle Geschichte von dem Catering-Unternehmer Moore gelesen, der mit einer Pommesbude angefangen hat. Und ich habe da lange Zeit auch von geträumt, meine eigene Pommesbude zu haben. Ja. Weil das stelle ich mir noch schöner vor. Weil ich meine, du machst Menschen natürlich noch glücklicher, wenn du ihnen Pommes gibst, als wenn du ihnen nur ihren Einkauf abrechnest, oder?
Ich habe aber auch zum Beispiel gekellnert. Ich habe viel gekellnert, auch während meines Studiums. In New York habe ich gekellnert. Auch unglaublich cool, weil du einfach Menschen kennenlernst. Die versacken da bei dir an der Bar und du lernst einfach Menschen kennen, auf die du sonst nicht so triffst. Also ich bin schon wahnsinnig neugierig.
War das richtig New York City, wo du warst?
Das war schon eine wirklich spannende, coole Zeit.
Hast du nicht überlegt, zu verlängern? Weil das
ja, aber soll ich was sagen? New York ist so unfassbar teuer. Und das war richtig schwierig, überhaupt das Geld zusammenzuarbeiten vorher, um überhaupt dieses halbe Jahr zu ermöglichen. Und genau, ich war da für ein Praktikum bei Amnesty International. Das hat mich eben sehr geprägt. Auch das hat mir, glaube ich, auch viel Mut gemacht, einfach zu machen. Aber dafür bekommst du halt nichts. Und dann bist du in dieser teuren Stadt. Dann habe ich da gekellnert. Dann konnte ich da immerhin auch essen. Also, weil auch alles ist da teuer. Auch die Lebenserhaltungskosten, das Essen. Das klingt total toll und aufregend. Ist es auch gewesen. Und es war aber auch ehrlicherweise auch ziemlich anstrengend, weil ich auch einfach wirklich neben einem Vollzeitpraktikum einfach an 4 Tagen aber noch dann nach dem Job noch gekennert
habe. Gut, Anna, hast du dir nicht, du hast doch für uns auch schon, als wir das viel Musik gemacht, warum hast du dir nicht einfach so ein paar traurige Lieder ausgedacht und bist damit von New York aus durchgestanden?
Weil ich dafür viel zu untalentiert wäre zu all den Musikerinnen und Musikern, die in New York spielen. Das ist der absolute, also jede Zuschauer, der mal da war, kann das bezeugen, glaube ich. Vielleicht wart ihr auch schon da. Die Menschen, die da an der Subway stehen und singen, da denkst du, die würden hier in Deutschland doch sofort einen Plattenvertrag bekommen.
American Idol.
Mal was spricht das mehr gegen Deutschland oder für New York und das ganze Talent? Das ist die Frage. Wenn man sagen würde, die würden hier sofort einen Plattenvertrag, das kann ich mir vorstellen.
Okay.
Aber gut, also du hast da nicht, es ist meine Vorstellung, dass du mit Jeff Bridges zusammen musiziert hast in Bars in New York. Nein, das ist nicht der Fall.
Nein,
das ist nicht passiert.
Nein, ich habe nur die Bars besucht und durfte dann eben für diesen Live-Music-Ratgeber durfte ich dann 2 Titel verfassen. Ja.
Wir wollen auch keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Arbeit, die du machst, höchst verdienstvoll ist. Ich glaube, jeder, der uns jetzt zugehört oder zugeguckt hat, hat da auch einen Eindruck von gekriegt, zumal dass das tatsächlich eine Sache ist, die bergauf geht, also die auch ein Bergaufkampf ist, muss man ja tatsächlich sagen. Ganz toll, dass du Zeit für uns hattest und ganz viel Glück für deine tolle Arbeit. Vielen Dank.
Danke. Danke für
die Zeit. Ich möchte auch sagen, ich hatte echt Respekt vor der Folge und auch vor dem Thema und du hast das an dir, dass wir von dem Moment, wo wir uns begegnet sind, mir da auch echt die Scheu genommen hast. Ne? Also ich finde, ich werde mich da nochmal weiter für oder nach informieren. Ihr sucht wahrscheinlich auch noch Leute oder also wenn man das jetzt hört, kann man sich an euch wenden? Sind es eher Spenden, sind es eher Mitwirkende? Was kann man für den Verein?
Sowohl als auch Spenden sind mehr als willkommen. Fördermitglieder, also auch die Fördermitgliedschaften von ein paar Euro im Jahr, die machen einen großen Unterschied, weil wir damit feste rechnen können. Genau, man kann uns buchen, Unternehmen können uns buchen. Wir haben,
also ihr habt noch Vakanzen.
Also wir haben noch Vakanzen auf jeden Fall. Und man kann sich eben auch engagieren. Jörg, was du sagtest ganz am Anfang, auch wie wichtig das ist, auch in die eigene Vergangenheit zu schauen. Auch das ist etwas, was man nur anregen kann. Und genau, bei uns gibt es dann die unterschiedlichsten Möglichkeiten, auch einfach mitzuhelfen und die Ärmel hochzukrempeln.
Schön, also würde ich sagen, wir schreiben das in die Show Notes, wie man drankommt am besten und jeden, der da nachschauen möchte oder ein bisschen mehr informieren will, soll das machen. War super. Wirklich toll. Danke für das Gespräch.
Danke euch.